Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann.
Der Begriff Future Skills hat zurzeit Hochkonjunktur. Bereits seit 2012 versucht die EU-Kommission mit einem Rahmen für digitale Kompetenz für Bürger, genannt DIGCOM, ein gemeinsames Verständnis davon zu vermitteln, was digitale Kompetenz ist. Seitdem wurde der digitale Kompetenzrahmen schon einige Male überarbeitet. Derzeit sind wir bei DIGCOM 2.2. Das nächste Update auf DIGCOM 3.0 ist für Dezember 2025 angekündigt. Der Kompetenzrahmen enthält mehr als 250 Beispiele für Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die den Bürgern helfen, selbstbewusst, kritisch und sicher mit digitalen Technologien und neuen Systemen auf Basis künstlicher Intelligenz umzugehen. Doch zu den Future Skills gehören nicht nur digitale Kompetenzen. Stifterverband und McKinsey haben 2021 ein umfangreiches Future Skills Framework identifiziert, das insgesamt 21 Kompetenzen in 4 Kategorien aufweist. Klassische Kompetenzen, digitale Schlüsselkompetenzen,
technologische Kompetenzen und transformative Kompetenzen.
Fast zeitgleich beschreibt die Bertelsmann Stiftung im Projekt Kompetenzen für die Arbeit von morgen Future Skills als Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt aktuell und zukünftig stärker nachgefragt werden. Sie unterscheidet überfachliche Kompetenzen wie beispielsweise Problemlösungsfähigkeit, die branchenübergreifend an Relevanz gewinnen, und speziellere berufsfachliche Kompetenzen, die zukünftig gefragt sein werden. Welche Rolle Future Skills im Handwerk spielen, das frage ich heute meinen Gast Florian Schöll. Bildungsexperte einer der großen Handwerkskammern in Deutschland, nämlich der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Er ist Geschäftsführer für den Bereich Bildung. Guten Tag, Herr Schöll. Ich freue mich sehr, dass Sie für dieses Gespräch Zeit gefunden haben und möchte gleich mit der ersten Frage anfangen. Was sind die wichtigsten Future Skills für das Handwerk?
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Da haben Sie natürlich gleich mal eine richtig schöne Frage rausgeholt. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das natürlich bei uns im Handwerk immer auch sehr gewerkspezifisch ist. Also in jedem Handwerksberuf ein bisschen anders zu beantworten ist. Während in dem einen Gewerk tatsächlich vielleicht auch Programmierung und das, was dahinter steckt, beispielsweise im Metallbereich, eine sehr hohe Relevanz entfaltet, hat das in anderen Bereichen vielleicht nicht so die Relevanz. Ne? Nehmen Sie beispielsweise Maler und Lackierer, da ist natürlich Programmierung vielleicht praktisch eben auch gar nicht so anwendbar. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass auch in den handwerklichen Betrieben natürlich die Digitalisierung und eben damit auch neue Kompetenzen und Fähigkeiten immer stärker an Bedeutung gewinnen und man da eben dann auch einfach so ein bisschen schauen muss, wie die jungen Menschen das eben auch einfach mitbringen. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage.
Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind das denn, die so junge Auszubildende erwerben könnten, die Sie da jetzt angesprochen haben, Elektrotechnik oder im Elektrikbereich?
Naja, also all das, was natürlich mit Computeranwendungen und Ähnlichem zu tun hat, gibt es im Handwerk natürlich eben auch. Das haben wir gerade auch im elektrotechnischen Bereich, wenn Sie zum Beispiel eben einfach Anlagenprogrammierung und Ähnliches eben als Komponenten mit hinzunehmen, natürlich auch die gesamte Netzwerktechnik. Da sind natürlich ganz, ganz viele Kompetenzen dahinter, die eben dann dort auch Anwendung finden. Also wenn Sie jetzt technologische Kompetenzen zum Beispiel ansprechen, auch Komponenten wie Softwareentwicklung als Skill eben einfach auch abgefordert. Das haben wir natürlich auch im Metallbereich, wo natürlich CNC-Programmierung als Beispiel ein ganz, ganz großes Thema ist. Nur so andere Skills, die eben ja auch in den Future Frameworks so ein bisschen auch definiert sind, haben vielleicht einfach eine untergeordnetere Rolle. Ich nehme da jetzt zum Beispiel einfach mal Quantencomputing. Ne? Das hat natürlich für den handwerklichen Betrieb in dem Maße nicht dieselbe Relevanz, wie sie wahrscheinlich in der EDV oder IT-Branche eben Anwendung findet. Und da eben ist meine Erfahrung oder unsere Erfahrung als Haus eben auch einfach, dass sich das eben von Gewerk zu Gewerk ein bisschen unterscheidet und damit eben auch in jedem Beruf andere Kompetenzen eine Relevanz entfalten. Das ist aber, denke ich, wie in anderen Berufsbildern eben auch.
Das stimmt. Das betrifft jetzt aber vor allem dann die digitalen Kompetenzen oder die technologischen Kompetenzen. Also die Bertelsmann Stiftung hat ja von überfachlichen Kompetenzen gesprochen, wie Problemlösungsfähigkeit, oder bei dem Future Skills Framework vom Stifterverband ist auch die Rede von klassischen Kompetenzen und transformativen Kompetenzen. Wie spielen die denn im Handwerk eine Rolle oder was für eine Rolle spielen die?
Naja, also mit einer Problemlösekompetenz, wie Sie es gerade so ein bisschen beschrieben haben, sind Sie natürlich im Handwerk genau an der richtigen Stelle. Das ist ja unsere tägliche Arbeit. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die täglich auf den Baustellen oder eben auch in den Betrieben aktiv sind, sind natürlich täglich mit Kundenwünschen, Herausforderungen eben konfrontiert und müssen eben dort eben dann auch Problemstellungen entsprechend lösen. Sie haben natürlich den Punkt getroffen. Also viele der angesprochenen Kompetenzen sind natürlich auch für handwerkliche Berufsbilder oder eben auch für die jungen Menschen, die den Weg im Rahmen einer Ausbildung in die handwerklichen Betriebe finden, von essentieller Bedeutung. Gerade eben auch sich auf verändernde Rahmenbedingungen eben einzustellen. Ne? Also transformative Kompetenzen eben auch einfach. Das stellen wir ja auch fest. Also auch die technologischen Fortschritte, die eben ja auch über bestimmte Komponenten vorgegeben werden. Nehmen Sie nun zum Beispiel den SAK-Bereich. Für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, wo tatsächlich ja in den letzten Jahren sehr massive Entwicklungen gerade auch im Bereich der Wärmepumpen beispielsweise hinzugekommen sind. Da sind natürlich eben auch Veränderungen in den Arbeitsabläufen, wie eben entsprechende Anlagen auch eingestellt, gewartet. Also das sind ja ganz unterschiedliche Veränderungsprozesse, auf die junge Menschen genauso wie die Betriebe eben einfach reagieren müssen. Und an der Stelle sind natürlich alle Kompetenzen immer ein Stück weit relevant. Das macht es jetzt nicht einfach in der Beantwortung, aber das zeigt natürlich, dass diese Kompetenzen eben auch wichtig sind. Ich glaube nur die Gewichtung, und ich glaube, das ist das Entscheidende, die ist von Berufsbild zu Berufsbild ein bisschen anders. Wir dürfen halt, glaube ich, auch immer nicht außer Acht lassen, Future Skills sind sicherlich Dinge, die zukünftig notwendig sind, aber unsere Betriebe spiegeln ja auch zurück, dass eben die klassischen Kompetenzen wie Sprachfähigkeit, Ausdrucksweise oder eben auch mathematische Fähigkeiten weiterhin essentiell sind und dort eben auch weiterhin Defizite bestehen. Also ich finde die Debatte immer sehr spannend. Denke auf der einen Seite, das sind relevante Komponenten, da muss man sich auch weiterentwickeln. Wir sollten nur, und das ist mir eben immer wichtig, auch eben die klassischen Kompetenzen eben nicht vergessen, weil die eben auf der Baustelle genauso wichtig sind wie alle anderen auch.
Die Frage ist jetzt, also wie werden diese Fähigkeiten in den verschiedenen Curricula der Ausbildungsgänge integriert? Was davon macht die Berufsschule, was machen die Betriebe selbst?
Also da sind wir im Handwerk wie auch in der dualen Ausbildung aus meiner Sicht eigentlich sehr gut aufgestellt, weil wir eben einfach den Vorteil haben, dass die duale Ausbildung schon immer ein atmendes System war. Also der Grundgedanke der dualen Ausbildung war ja immer, dass Betriebe eben den praktischen Part übernehmen und in der Berufsschule die theoretischen Grundlagen gesetzt werden. Das ergänzen wir im Handwerk häufig noch um die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungsstätten, also auch Bildungszentren, Berufsbildungszentren genannt, die im Grunde zusätzliche Kurse ergänzend zur dualen Ausbildung geben, um eben Kompetenzunterschiede in kleineren Betrieben eben ausgleichbar zu machen. Das heißt also, im Handwerk haben wir neben dem klassischen Lernort des Betriebes und der Berufsschule eben auch die Berufsbildungszentren. Das Schöne am Handwerk oder eben an der dualen Ausbildung ist, dass Betriebe schon immer sehr marktgerecht ausgebildet haben. Also das, was von Kundinnen und Kunden eben ein Stück weit nachgefragt wird, findet auch unmittelbaren Eingang in die Geschäftsmodelle unserer Betriebe. Also wenn Sie zum Beispiel das Thema Wärmepumpe nochmal aufgreifen, in dem Maße, wo Wärmepumpen sich stärker am Markt etablieren, nehmen auch SAK-Betriebe diese Produkte eben stärker in ihre Angebote und verkaufen diese Produkte. Das ist insofern relevant, weil dann natürlich auch Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen an diesen Punkten eben mit ansetzen. Jetzt sprachen Sie explizit über die Curricula. Das merken wir eben auch in den Berufsbildungsstätten. Also wir haben eine regelmäßige Überarbeitung der sogenannten überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungspläne. Das hatten wir jetzt gerade vor kurzem eben auch für den SAK-Bereich, wo dann eben einfach auch Inhalte der Wärmepumpe oder eben auch von Belüftungsanlagen eben nochmal zusätzlich mit aufgenommen wurden. Also wo eben genau diese Kompetenzen, die für den Markt zukünftig eben Relevanz entfalten, eben auch gelernt werden und an der Stelle eben dann auch in die Anwendung gehen. Das Gleiche haben wir umgekehrt der Berufsschule. Natürlich bleiben die auch nicht stehen, also auch wenn die Rahmenlehrpläne sich vielleicht nicht in derselben Geschwindigkeit weiterentwickeln. Und dann gibt es doch eben im System der dualen Ausbildung immer ein sehr starkes Rückkopplungssystem, wo eben auch über die Betriebe eben Themen immer wieder in die Berufsschule hereingetragen werden, wo sich dann eben auch Unterrichtsinhalte entsprechend mit anpassen. Und das ist, glaube ich, eben auch eine der Stärken des Systems, dass man eigentlich einen permanenten Austausch hat und für Neuerungen eigentlich sehr, sehr offen ist und damit eben auch neue Kompetenzen den Eingang in die duale Ausbildung finden.
Okay, das heißt, dass es eine Kommunikation gibt zwischen den Berufsschullehrern oder Lehrkräften in der Berufsschule und den Ausbildungsbetrieben, oder läuft das dann eher über die Berufsbildungszentren? Das sind ja zwei Paar Stiefel, oder?
Ja, von dem Grundsatz tatsächlich getrennte Organisationen zunächst einmal, aber ich glaube, diese Kommunikation findet eben auf allen Ebenen statt. Ob es von der Berufsschule mit dem Betrieb des Auszubildenden, weil man sich beispielsweise auf Veranstaltungen trifft, weil es auch häufig koordinierende Gespräche gibt, also wo Schulen bewusst einladen, um mit Betrieben über die Auszubildenden zu sprechen. Es gibt umgekehrt eben auch häufig die Einbindung unserer Berufsbildungszentren. Wir machen das analog. Wir haben die Innungen und die Fachverbände, die sehr häufig mit den Berufsschulen als Beispiel jetzt eben im Kontakt sind. Die sind auch mit uns als Organisation sehr eng im Kontakt. Wir haben darüber hinausgehend eben auch die Prüfungsausschüsse, darf man auch nicht unterschätzen. Also im handwerklichen Bereich ist es so, dass eben oder in der Gesellenprüfung allgemein, dass eben ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer und ein Lehrervertreter in den Gesellenprüfungsausschüssen berufen sind. Also das ist auch gesetzliche Voraussetzung. Und darüber natürlich eben auch ein Austausch und eine Einbindung der unterschiedlichen Partner stattfindet. Also auf ganz, ganz vielen Ebenen gibt es einfach im dualen System Berührungspunkte zwischen, ich sage das jetzt mal sehr zusammenfassend, Wirtschaft, also in Form von Betrieben, Fachverbänden, Innungen, der Berufsschule und eben den dahinter handelnden Personen. Und da gibt es sehr, sehr starke Interaktionen, die eben auch dazu beitragen, dass das System sich eben einfach kontinuierlich weiterentwickelt, auch wenn vielleicht auf Bundesebene Verordnungen, Rechtstexte, Richtlinien eine etwas längere Umsetzungsfrist haben. Aber das System arbeitet eigentlich immer in sich selbst geschlossen.
Das klingt nach fast einem idealen Zustand. Also dieser dauernde Austausch zwischen den einzelnen Akteuren in dem Bereich. Man hört doch aber immer mal wieder, dass auch Ausbildungsbetriebe sich nicht beklagen, aber doch Defizite sehen in den Kompetenzen, sage ich mal, der Schulabgänger zum Beispiel, die sich dann auch von der Ausbildung bewerben. Das heißt, die müssen schon auch kompensatorisch dann tätig werden in der Lehrlingsausbildung. Sowohl die Betriebe als auch die Berufsschulen. Das ist ja dann der andere Teil der Kompetenzen, sag ich mal, diese klassischen Kompetenzen, die wir vorher schon angesprochen haben. Was sind da die Rückmeldungen, die da kommen?
Naja, das, was Sie beschreiben, ist tatsächlich etwas, was wir sehr häufig aus Betrieben hören. Und jetzt möchte ich nicht abgleiten in dieses früher war alles besser. Und das war es sicherlich auch nicht. Früher gab es entsprechend auch Problemlagen. Nur etwas, was wir schon sehr stark wahrnehmen, was zwischenzeitlich ja auch über einige Testungen, also bei jungen Menschen eben auch belegt ist, ist, dass beispielsweise Lesefähigkeiten oder eben einfach auch die sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten eben schon ein Stück weit rückläufig sind. Das hat natürlich Auswirkungen. Dasselbe können Sie natürlich für den mathematischen Bereich eben analog eben einfach beschreiben. Das heißt also, dass junge Menschen vielleicht einfach mit niedrigeren Kompetenzniveaus, zumindest in diesen kritischen Bereichen eben in die Schulen einmünden schon. Und das ist ja gar kein Vorwurf in Richtung der Berufsschulen. Also ich kenne ganz, ganz viele engagierte Lehrkräfte, die versuchen eben diese Kompetenzdefizite auch auszugleichen. Allerdings muss man fairerweise sagen, übernehmen Schulen halt heute auch eben einfach mehr Aufgaben als in der Vergangenheit, sodass eben das in Summe vielleicht nicht immer kompensierbar ist. Das Gute ist eben, dass es sehr viele Unterstützungssysteme im Hintergrund gibt, beispielsweise auch über die Jobcenter und die Agenturen für Arbeit. Nun machen wir leider auch immer wieder die Erfahrung, dass diese Angebote eben auch von den Teilnehmenden häufig nicht im ausreichenden Maße angenommen werden. Das ist zunächst mal sehr bedauerlich. Aber es hat natürlich praktische Auswirkungen für den Betrieb, ne? Also wenn jemand auf der Baustelle, jetzt mache ich es auch wieder ein bisschen einfach, sich 3-4 Mal sehr ordentlich verrechnet beim Absägen eines Stück Holzes und das Holzstück natürlich mehrfach gekauft werden muss, dann hat das Auswirkungen auf den Betrieb, ne? Es muss bezahlt werden. Jetzt ist eine Ausbildung natürlich keine Regelbeschäftigung. Man darf Fehler machen, das möchte ich damit nicht konterkarieren. Aber es darf halt nicht zum Dauerzustand werden. Oder wenn die Farbkalkulation immer falsch ist, die Mengenkalkulation, das können Sie auf ganz, ganz viele Berufsbilder übertragen. Und da sehen wir natürlich eben schon Defizite und die sind da. Aber das liegt eben einfach im schulischen System in der Gesamtheit begründet. Entsprechende Klagerufe bekommen wir ja auch aus dem universitären Bereich. Also ich bin ja auch regelmäßig mit Hochschulen und Fachhochschulen im Austausch. Und auch da kriegen wir die Rückmeldung, dass bestimmte Eingangskompetenzen, also klassische Kompetenzen, würde ich sie jetzt mal nennen, halt eigentlich häufig nicht mehr im ausreichenden Maße vorhanden sind und man eben bei Grundlagen nochmal beginnen muss, obwohl die eigentlich in einem hochschulischen Studium gar dann auch einfach vorgegeben wären, ne? Aber das ist eben einfach nicht mehr der Fall. Das, glaube ich, ist immer wichtig, nochmal zu ergänzen, ne? Also wir haben Kompetenzen, die zukünftig an Bedeutung gewinnen. Die Future Skills, gar keine Frage. Nur wir sollten eben den anderen Part nicht komplett gänzlich vergessen. Da ist aus unserer Sicht eben noch einfach sehr viel Handlungsbedarf.
wenn es jetzt um diese digitalen Kompetenzen geht, die dann auch vermittelt werden müssen, also sowohl auf der betrieblichen Ebene als auch in der schulischen Ebene, ist die Frage, gelingt das denn gut? Wird das evaluiert in irgendeiner Form oder ist das gar nicht notwendig, weil man ja sowieso immer sofort schon die Rückmeldungen bekommt von betrieblicher Seite, dass es jetzt gut gelungen ist?
Ja, ich glaube, es ist sehr schwer. Also die erste Frage, also eine systematische Messung, ne, dieser zukünftigen Kompetenzen ist mir zumindest jetzt nicht bekannt, zumindest nicht für den handwerklichen Bereich. Wobei ich mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit. Mag sein, dass das irgendwo gemacht wird. Ich kenne es einfach nicht. Eine Rückmeldung oder ein Feedback bekommen wir in der Regel eben ja auch in den Gesellenprüfungen. Also häufig werden ja eben auch neue Technologien und entsprechende Inhalte ja auch in die Prüfungen eben mit implementiert. Also daran kann man schon sehen, können junge Menschen eben mit diesen Kompetenzen tatsächlich dann auch zum Lernerfolg kommen, ja oder nein. Da kann man das schon ein bisschen sehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also bei den Zahntechnikern wird mittlerweile teilweise eben in der Gesellenprüfung nicht mehr vorgeschrieben, wie bestimmte Komponenten zu fertigen sind. Und Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer haben dann eben auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Verfahren eben einfach zu wählen. Ne? Ob das jetzt der klassische CNC, also Ausfräsen, ich bin jetzt kein Experte, ne? Sie sehen es mir nach, ob jetzt CNC-Fräsen eine Komponente ist oder ob das aufbauende Drucken, also im 3D-Druck eine Komponente ist, die man als Verfahren in die Anwendung bringt oder ob man das klassisch fertigt. Am Ende wird aber das Ergebnis bewertet. Also das Verfahren ist nicht unbedingt zwangsläufig relevant. Aber an der Auswahl, was junge Menschen wählen, zeigt sich natürlich auch immer so ein Stück weit, wie sie eben in den Betrieben auch geschult werden, welche Kompetenzen vermittelt werden und so können sie eben schon auch ein paar Rückschlüsse darauf ziehen. Aber solche Einzelmessungen auf bestimmte Kompetenzen sind mir jetzt nicht bekannt. Was wir allerdings hatten, ist ja, ich meine, 2022 wurden die Berufsbildpositionen in der gesamtdualen Ausbildung eben angepasst. Für die, die den Begriff jetzt nicht so zuordnen können, das sind eigentlich Berufsbildstandardpositionen, also Dinge, die in jeder Ausbildungsordnung Widerhall finden. Also die sind eigentlich als Inhalt in jeder Ausbildungsordnung verbrieft. Und dort wurden eben Nachhaltigkeit und Digitalisierung nochmal deutlich gestärkt, was aus unserer Sicht auch absolut nachvollziehbar ist, weil darin sich eben ganz häufig eben, also auch hinter diesen Themenblöcken ganz, ganz viele Kompetenzen und Fähigkeiten verbergen, die zukünftig eben am Markt an Relevanz gewinnen werden.
Jetzt zu meiner letzten Frage. Gibt es denn was, was Sie sich wünschen würden, damit die Auszubildenden diese wichtigen Kompetenzen, Future Skills so noch besser erlernen können? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, oh, da wäre es gut, nochmal reinzugehen und zu optimieren?
Ja, also ich würde da wieder diese Zweiteilung vornehmen, ne? Also ich glaube halt einfach diese klassischen Kompetenzen, ich bleib jetzt wieder so ein bisschen bei Lesen, Schreiben, Rechnen, das sind, glaube ich, einfach Grundfertigkeiten, die niemals an Bedeutung verlieren werden, gerade auch um eben eine gleichwertige Partizipation in unserer Gesellschaft eben zu ermöglichen. Also auch das ist ja, darf man ja, glaube ich, immer nicht komplett eben verachten oder missachten, so ist eigentlich die richtige Formulierung. Ich glaube, bei den zukünftigen Kompetenzen wird es eben darauf ankommen, die stärker noch in die Rahmenlehrpläne und eben auch in die Strukturen der Ausbildung eben weiter zu implementieren. Ich glaube, das kommt ein Stück weit auch darüber, dass eben einfach bestimmte Fähigkeiten dann in der dualen Ausbildung eben über Betriebe auch sehr frühzeitig implementiert werden. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass nicht jeder Geselle oder jeder Auszubildende eben diese Fähigkeiten haben muss. Programmierung ist etwas sehr Komplexes. Also das muss nicht jeder Elektriker tatsächlich, glaube ich, beherrschen können, sondern es wird irgendwann dann auch darum gehen, über Aufstiegsfortbildung, wie beispielsweise im Meisterbrief, da auch über Zusatzqualifikationen eben Personen in diesen Bereichen befähigen zu können. Das ist ja auch ein lebenslanges System. Also auch die duale Ausbildung endet ja nicht mit dem Gesellenbrief, sondern sie geht eben über die Meisterqualifizierung auch in weitere Fortbildungsprogramme. Und da an der Stelle eben nicht nur den Blick quasi auf die duale Ausbildung zu richten als klassischen Part, sondern eben auch den Blick ein Stück weit nach vorne zu richten. Wir haben beispielsweise KNX-Programmierung als Beispiel seit vielen, vielen Jahren in den Elektromeisterkursen fest als Bestandteil eben etabliert und das werden wir noch weiter ausbauen, weil eben die dahinterliegenden Fähigkeiten am Markt auch eine gestiegene Relevanz eben einfach erfahren. Und so wird sich das bei anderen Themen eben auch, glaube ich, so ein bisschen durch diesen engen Austausch von Betrieb mit Handwerkskammer, Bildungszentren und der Berufsschule eben ein Stück weit weitertragen. Da komme ich nochmal auf so einen meiner Eingangspunkte. Das ist eben ein atmendes System. Und der Rahmen, also der organisatorische Rahmen, bietet eben auch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Inhalte und diese eben beständig auch weiterzuentwickeln. Auch wenn eine Ausbildungsordnung als Beispiel zunächst mal als Rechtstext festgeschrieben ist. Aber im Rahmen einer Prüfung gibt es eben auch Möglichkeiten, neue Kompetenzen, Fähigkeiten zu überprüfen, mit einzubinden und das eben auch in den bestehenden Curricula. Also da gibt es immer so einen Handlungsspielraum, würde ich mal sagen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schöll. Es war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr informativ.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne wieder.